Wer also, wie ich, die Welt des Sports durchstreift, holt sich nicht nur einen Sonnenbrand, das ist vergänglich, sondern erfährt einiges über das Wesen des Menschen, und das ist von Dauer. Sport ist eine anthropologische Konstante, auch wenn der Mensch nur einem Ball hinterherjagt. Das schreibt Ilja Trojanow in seinem Buch »Meine Olympiade – Ein Amateur, 4 Jahre, 80 Disziplinen«. In 4 Jahren hat der Autor in 80 olympischen Disziplinen 23 Sportarten am eigenen Leib ausprobiert. Immer mit dem Ziel, genau halb so hoch, so schnell oder so weit zu sein wie die Leistungssportler. Ilja Trojanow ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und welche Disziplin war jetzt am härtesten? Der Triathlon, der Zehnkampf oder etwa das Gewichtheben?
Naja, hart waren sehr viele, weil man unterschiedliche Ängste überwinden muss und auf ganz unterschiedliche Weise über sich selbst hinauswachsen muss. Es gibt manche Sachen, die sind natürlich hart, weil man die Zähne zusammenbeißen muss, also typisch Marathon, was so die Beharrlichkeit angeht, über sich selber hinauswachsen muss. Es gibt aber andere Sachen, die sind einfach technisch unglaublich schwierig, weil sie zum Beispiel akrobatische Elemente beinhalten. Das ist, wenn man ein bisschen so älter geworden ist, sehr schwierig. Man lernt, das fand ich sehr interessant bei der Recherche, man lernt, wie der Körper altert. Es ist so, dass zum Beispiel Kraft und Kondition sich doch relativ gut erhalten lassen, aber die Flexibilität, also allein, was die Hüfte so verloren hat an Bewegungsreichtum, dadurch, dass ich schon 17 Bücher geschrieben habe, das war schon erstaunlich und das kriegt man nicht mehr zurück.
Bei dem Triathlon, von dem Sie ganz zu Beginn erzählen, da gehen Sie wirklich an Ihre physischen Grenzen. Und am Ende schreiben Sie, ich zitiere, von einem Glücksgefühl, das stärker niemand, nicht einmal ein Olympiasieger empfinden kann. Dieses grenzenlose Glücksgefühl, das erinnert ja schon fast daran, wie Mystiker das Einswerden mit allem beschreiben. War das so eine Art Unio Mystica durch Ausdauersport?
Also es ist schon ein spirituelles Erleben, das würde ich sagen, weil man ja mehrere Sachen erfährt, die man im Alltag nicht erfährt. Das eine ist, dass man vielleicht doch mehr kann, als man meint. Das heißt, man erhöht sich selbst. Zum anderen aber gab es ja immer wieder beim Sport Momente, die mich erinnert haben an den Effekt von Meditation. Das heißt, man entleert sich, man lässt sich mit seinen Alltagssorgen zurück und kehrt ein in so eine völlige Konzentration, die dann auch zu einer sehr weitreichenden Ruhe wird und ist dann in diesem Augenblick wirklich eins mit sich, mit allem, weil man in eine bestimmte Bewegung aufgeht. Und ich habe auch immer wieder dann Sportler getroffen, die tatsächlich eine große Ruhe ausstrahlten, weil sie, glaube ich, immer wieder diese Möglichkeit haben, in eine ganz bestimmte Auszeit oder in einen außergewöhnlichen Zustand hineinzutreten.
Das ist aber nicht dieser besondere Kick, von dem viele sprechen, oder ist es das?
Na, das hängt ja sehr stark davon ab, was man erwartet. Das Schöne ist, das Buch, glaube ich, auch so eine Art Typologie des Sports und somit auch der Sportler beschreibt. Es gibt die Tüftler, die sind natürlich dann eher beim Schießen aufgehoben, wo sie stundenlang an ihren Gewehren herummachen können. Es gibt aber auch tatsächlich die Leute, die im Stress, in der Anspannung des Alltags nicht diese Ruhezonen finden, die im Sport sich etwas holen, von dem sie nicht wissen, wo sie es sonst besorgen sollen.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, 80 Disziplinen am eigenen Leib auszuprobieren?
Ach, das beginnt wie alle guten Ideen als Schnapsidee. Ich saß vorm Fernseher und irgendeiner hat mal wieder völlig unreflektiert gesagt, dabei sein ist alles. Ein großer Hohn eigentlich, weil wir alle wissen, der Medaillenspiegel ist eigentlich alles. Und ich habe mir gedacht, dabei sein ist alles. Bedeutet das eigentlich nicht eine Einladung zum Selbsttun? Und bedeutet das nicht, dass der Breitensport eigentlich wichtiger ist als der Leistungssport? Es ist schon merkwürdig, wenn man den Leistungssport ideell definiert durch einen Anspruch, der eigentlich viel mehr dem Amateur, also wortwörtlich dem Liebenden, jemand, der, wie Kant es gesagt hat, interesselos handelt, einfach aus der Sache heraus und nicht um irgendeine Belohnung, Bezahlung oder Ruhm zu erlangen. Und die Vermutung, dass ich in der Welt des Sports sehr viel erfahren würde, Sie haben es ja am Anfang zitiert, über den Menschen, die hat sich dann ja auch bestätigt. Das heißt, die Schnapsidee hat dann doch an Tiefe gewonnen.
Und was erfährt man denn über das Wesen des Menschen, wenn man die Welt des Sports durchstreift?
Es ist so, dass man spürt, dass im Sport gewisse existenzielle Bedürfnisse erfüllt werden. Dass der Mensch in einer Kombination natürlich von Homo ludens, also der Verspielte, aber auch in seinem Bedürfnis, zu etwas Besserem zu werden, als er ist, im Sport ein Feld, eine Arena findet, in dem er sich austoben kann einerseits, aber auch ausprobieren kann. Das heißt, er kann in eine spannende, oft vergnügliche Interaktion mit anderen treten. Das heißt, es ist ein sozialer Akt. Es ist aber andererseits auch ein Akt der Selbsterkenntnis. Diese Kombination ist ja nur beim Sport gegeben, weil wir bei vielen anderen Tätigkeiten, zum Beispiel meine Haupttätigkeit Schreiben, in uns gefangen sind. Da gibt es, bis das Buch erschienen ist, kaum Austausch. Es ist eine sehr einsame Tätigkeit. Vor allem ist das Schreiben bei mir erstaunlicherweise weniger Selbsterkenntnis als der Sport. Das war jetzt für mich eine ganz große Entdeckung, weil ich beim Schreiben, Dodera hat das ja mal sehr schön mit einer Metapher beschrieben, wie beim Bogenschießen spannt man zwar die Sehne an, das heißt, die Sehne geht zu einem, aber dann lässt man sie los und der Pfeil schießt in die Welt. Das heißt, es ist eine Bewegung der Entfernung vom eigenen Ich zu einem Thema, zu einem Anspruch, zu einem Ideal. Und das ist beim Sport nicht so. Also beim Sport ist sozusagen schon die Hauptreise, glaube ich, eine Reise vom Ich zum Selbst.
Man erfährt unheimlich viel in Ihrem Buch über die Sportarten, auch über ihre Geschichte. In vielerlei Hinsicht wurde im antiken Olympia die Geschichte des Sports vorweggenommen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Die Ruinen erzählen von der Entwicklung vom Religiösen zum Säkularen, heißt es da weiter. Können Sie uns das erklären?
Naja, wenn Sie nach Olympia kommen, dann sehen Sie ganz klar, die Ursprünge waren typische Ursprünge in der Menschheitsgeschichte, nämlich ein heiliger Ort, der aufgesucht wird, um die Götter zu ehren. Diese Form der Pilgerschaft, diese ganz stark von Ritualen bestimmte Zusammenkunft, die hat sich dann tatsächlich allmählich gerade durch den Leistungsgedanken profanisiert. Und ich finde ja, dass wir tatsächlich viel zu wenig darüber reden, dass der Leistungsgedanken per se sowohl poetische als auch die spirituelle Note des Sports, wie auch viele andere Bereiche, man kann es genauso über die Kunst sagen, kaum ermöglicht, weil er so dominant ist. Und das habe ich ja bei Wettkämpfen immer wieder erfahren. Jene Sportler, die völlig obsessiv eine bestimmte Zahl am Ende anstreben, für die Platzierung eigentlich die entscheidende Gratifikation ist, die sind fast immer dann unglücklich, weil wenn sie es schaffen, dann haben sie sozusagen das Ziel erfüllt und dann ist eher ein Gefühl der Genugtuung oder Zufriedenheit. Wenn sie es aber, wie meistens der Fall, nicht schaffen, dann ist immer ein ganz großes Gefühl des Mangels. Das heißt, der Mensch wird eigentlich nicht in seiner eigenen Würde bestätigt, er wird nicht ganz gemacht, sondern er wird ganz, ganz oft durch diesen Ehrgeiz verkleinert. Insofern ist es für mich so sympathisch zu sagen, was gibt es eigentlich da für Inspirationen und Aspirationen im Sport, die uns gerade ein Stück weit immunisieren oder ein Stück weit heilen gegen diese momentan dominante gesellschaftliche Energie des Egoismus, des Konkurrenzkampfes, am Ellenbogen raus und vor allem immer wieder konkurrenzfähig bleiben, bestehen, andere besiegen. Es ist nicht ganz zufällig, dass das Buch ja beginnt mit einem sehr provokanten Sprichwort der Lakota-Indianer, die sagen, wer dreimal hintereinander gewinnt, ist ein schlechter Mensch. Und das ist ja interessant. Bei uns gilt es ja als Beleidigung, wenn ich sie gewinnen lasse. Nicht? Das wird ja als Vorwurf geäußert. Na, du hast mich aber jetzt gewinnen lassen. Während diese Einsicht, dass das Gewinnen eigentlich die unwichtigste Komponente ist, weil sie sowohl der eigenen Würde als auch dem sozialen Zusammenhalt schadet, die finde ich sehr beachtenswert und die fehlt leider sehr stark bei uns heute im Sport.
Aber das Säkulare hat da doch längst die Herrschaft übernommen. Also der Kampf um Zehntel und Hundertstel Sekunden, Sie schreiben das selbst, hat die Schönheit des Sportes korrumpiert. Das ist ja damit gemeint. Also ist von der Schönheit nichts mehr übrig geblieben, denn es geht um diese Sekunden. Das ist ein hoher marktwirtschaftlicher Faktor. Mhm. Es geht um die Medaillenspiegel. Davon hängt dann viel Geld ab, ob der Sportler auch Werbeverträge bekommt und so weiter. Das heißt, es geht nur noch um Leistung und um die Zehntelsekunde.
Das ist richtig, aber das schließt ja nicht aus, dass wir neue Wege gehen. Ich habe jetzt auch die beglückende Erfahrung gemacht in den Wochen, seitdem das Buch erschienen ist, dass immer wieder Leute sagen, das ist für mich jetzt Inspiration, das regt mich an, einfach für mich selber, ohne Druck, ohne Leistungsstreben, wieder irgendeine Sportart zu betreiben. Was man ja auch nicht vergessen darf, wir haben eine unglaubliche Kluft inzwischen, wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, zwischen dem Besten und dem Rest. Leistungssport hat kaum noch etwas mit Breitensport zu tun. Ökonomisch ist es sehr bedenklich, dass wir unglaubliche Gelder in den Leistungssport stecken, teilweise die finanziellen Möglichkeiten des Breitensports der Vereine sehr bescheiden ist. Also insofern haben wir da auch eine Art soziale Schere. Das liegt ja an uns, das zu ändern. Das ist ja nicht in Stein gehauen.
Der Sport wird ja heute schon fast mit religiösem Eifer betrieben. Sie schreiben das auch, dass Sie sich wie ein Konvertit in die heiligen Schriften der Laufbücher vertiefen oder die Evangelien der richtigen Ernährung studieren. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern geschrieben. Ist das eigentlich bedenklich, wenn Sport zu einer Art Religionsersatz wird?
Da haben Sie völlig recht. Das ist auch ein kleines Leitmotiv in dem Buch, dass ich mich immer wieder darüber ja auch mokiere, dass Leute da einen Fanatismus an den Tag legen. Dass es tatsächlich beim Schwimmen, habe ich das ja detailliert beschrieben, zu einer Esoterik wird. Das ist unglaublich. Also diese Schwimmschule, die quasi sagt, sie würde einem beibringen, wie ein Fisch zu schwimmen. Dieser Anspruch ist schon ziemlich vermessen. Die hat dann eine Sprache, die tatsächlich sektiererisch ist. Also sie verspricht einem, dass das Leben sich völlig ändert, dass man als Mensch ein Neuer wird. Da hat es mich jedes Mal erschaudert. Es ist ja gerade das Schöne am Amateurgedanken, dass diese Interesselosigkeit ja auch sich übersetzt in eine gewisse Gelassenheit, dass man gerade es richtig einordnet im Leben, dass es diese Ruhepausen sind, dass es diese Momente gibt, zu sich zu kommen und mit anderen zusammenzukommen, aber gleichzeitig, dass man das nicht erhöht, weder politisch als Ausdruck des Nationalen oder der Überlegenheit, aber natürlich auf gar keinen Fall religiös irgendwie als Ausdruck einer Ersatzreligion, die ja deswegen so zweifelhaft ist, weil natürlich Sport sich ja dann doch erschöpft in einem sehr limitierten Ausschnitt von Existenz.
Also ich kann mit Sport die Vergänglichkeit des Menschen nicht auflösen.
Nein, das mit Sicherheit nicht. Obwohl es natürlich schon zu den Ironien gehört, dass die Leute das Gefühl haben, wenn sie laufen, laufen sie den Tod davon. Das beschreibe ich ja auch einmal. Das ist natürlich einer dieser Trugschlüsse. Also es gibt ja diese Selbstoptimierer, das ist ja auch eine Art Sekte, die ja tatsächlich glauben, sie könnten jetzt so lange leben, bis der Tod irgendwie geheilt ist. Wir leben ja in ganz merkwürdigen Zeiten, weil ja so unglaublich viel scheinbar möglich ist, aber die meisten Menschen doch relativ begrenzt in ihren Lebensoptionen sind. Das heißt, einerseits gibt es diese herrschende Ideologie, dass alles ist möglich, andererseits entspricht das überhaupt nicht dem Alltag der allermeisten Bürger.
Also es geht ja darum, wenn ich Sport betreibe und das quasi, also ein Sinnersatz fürs Leben. Bei Yoga hat man das ja auch, nicht? Dass plötzlich Ersatzreligionen auftauchen und das gilt sicher auch für den Langstreckenlauf unter Umständen.
Ja, also bei Yoga muss man natürlich sagen, es ist ganz eindeutig, ich habe ja 6 Jahre in Indien gelebt, es ist natürlich eindeutig eine Lehre, eine Praxis, die aus dem Religiösen kommt. Problematisch ist jetzt nun, was bleibt davon übrig, wenn man es völlig entkoppelt? Das heißt, wenn man vom dahinterliegenden Hinduismus in seinen verschiedenen Variationen überhaupt nichts weiß und es nur reduziert auf eine Bewegungslehre, dann ist die große Frage, ist dieser hohe Anspruch, der sich bei den Yoga-Lehrern, die ich aus Indien kenne, glaube ich, wirklich erfüllt, dass das Geistige und Göttliche mit dem Körperlichen und Alltäglichen zu einer wunderbaren Einheit fügen. Ist das wirklich bei uns umzusetzen, wenn man 2-mal die Woche irgendwie ein paar Verrenkungen macht?
Also Marathonlauf ist sicher ganz was anderes. Das hat nicht diesen ganzheitlichen Anspruch. Marathonlauf ist Marathonlauf. Da muss man auch die Beine auf der Erde lassen.
Das ist richtig. Wir dürfen ja nicht vergessen, Sport ist eine kulturelle Leitidee. Das heißt, am Sport kann man ja auch wirklich sowohl traditionelle Ansprüche der Gesellschaft an den Einzelnen als auch gegenwärtige Verhandlungen nachvollziehen. Es ist sehr viel Militärisches drin. Wenn Sie Marathon sagen, natürlich so Momente der Disziplin, des Durchhaltevermögens, des Nicht-Aufgebens. Es sind aber natürlich sehr viele sehr schöne Aspekte des Gemeinschaftlichen, also Solidarität, sich helfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Judo, was ich ja in Japan gelernt habe, um gerade zu sehen, wie die japanische Philosophie auf diese Sportart gewirkt hat, lernt man zu fallen, dann lernt man den anderen zu Fall zu bringen. Und im selben Moment lernt man, den anderen dabei aufzufangen. Das heißt, ich stelle ihnen ein Bein, ganz banal gesagt, ich lerne aber gleichzeitig, sie am Revers festzuhalten, damit sie sich nicht wehtun. Darum geht es ja, dass man auch bestimmte Formen sozialen Verhaltens im Sport dann kristallisiert erfährt.
Das hat ein wenig von diesem machistischen, ich will Erster sein, ich will dich besiegen und erst wenn du wehrlos auf dem Rücken liegst und ich meinen Fuß auf deinen Körper setzen darf, bin ich der Gewinner.
Ganz einfach, bei vielen Sportarten gab es zu Beginn keine Wettkämpfe. Es gab es nicht bei Judo, es gab es nicht bei Taekwondo, genauso wie bei Judo es keine Wettkämpfe gibt. Das waren einfach Formen der körperlichen Ertüchtigung und der geistigen Erhöhung zugleich. Und dann haben wir es tatsächlich profanisiert, indem wir im Wettkampf quasi alles reduziert haben auf ein einziges Moment.
Und es gibt viele andere spannende Details, die wir über den Sport in Ihrem Buch erfahren. Spannend ist da auch, was ich zum Beispiel nicht wusste und in Ihrem Buch erfahren habe, dass das Mittelalter das Schwimmen dämonisiert hat, sowie auch den Sex. Warum das denn?
Naja, das Schwimmen verschwand in Westeuropa. Es ist total interessant, weil Schwimmen natürlich schlechterdings angezogen irgendwie nicht sehr gut geht. Diese vermeintliche Nacktheit in irgendeiner Weise als anstößig galt. Weil das ist vielleicht etwas, was auch viele Zuhörer nicht wissen, dass Schwimmen in der Antike ein Massenphänomen war. Die Griechen haben gesagt, wenn jemand ungehobelt war, das Sprichwort war, er kann weder lesen noch schwimmen. Es gab in Athen und im Rom vor allem viel, viel mehr öffentliche Bäder als heute in Köln oder Berlin. Und dann gab es wirklich dieses Verschwinden des Schwimmens. Interessanterweise ist es wirklich zeitgleich mit der Renaissance, also mit anderen großen Werken, andere Momente der frühen Moderne wurde auch das Schwimmen zum ersten Mal wieder eingeführt. Und Schwimmen ist natürlich erotisch aufgeladen. Das haben Sie ja ganz eindeutig zum Beispiel bei Hollywood-Filmen. Da sehen Sie, dass natürlich der Mensch im Wasser, das ist auch eine Metapher sozusagen für gewisse Urkräfte und für gewisse animalische Bedürfnisse.
Das wäre jetzt eine Diskussion, die wir weiterführen könnten in den Gender-Bereich hinein, weil die Frauen mit ihren Muskelpaketen zeigen ja auch eine ganz andere Performance als das Weibliche, was wir an und für sich kennen. Nicht?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen, die Gender-Frage. Denn es gibt ja Sportarten, bei denen die Maskulinisierung des Weiblichen Voraussetzung ist. Also eine schlanke, elegante, grazile Kugelstoßerin ist gar nicht vorstellbar. Es gibt aber andere Bereiche, die natürlich das vermeintlich Weibliche stilisieren, also Synchronschwimmen oder Turnen oder Turmspringen oder so. Und so haben sie eigentlich Extreme in beiden Richtungen. Und bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass viele Frauen sich dagegen wehren, indem sie Sportarten machen, die angeblich ihrem Gender nicht entsprechen. Das Gym in Brooklyn, wo ich trainiert habe, 1000 Mitglieder, waren 300 Frauen. Und denen war es wichtig, quasi nicht so zu trainieren, dass sie wie männliche Muskelpakete aussehen, dass sie aber durchaus kämpfen können, dass sie sozusagen das Boxen als ernstzunehmende Sportlerinnen erlernen können.
Aber die Leichtathletin hat weitestgehend keine sekundären Geschlechtsmerkmale mehr.
Das ist natürlich richtig, wobei wir jetzt nochmal sagen müssen, das ist im Leistungssport. Sie haben ja im Zehnkampf, ich habe ja in Jedermann Zehnkampf gemacht, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, da könnten Sie sich auch anmelden. Man muss gar nicht vorweisen, dass man irgendwie trainiert hat, kann jeder einfach kommen und dann machen Sie an einem Wochenende den gesamten Zehnkampf. Es ist sehr lustig, weil Sie von 18-Jährigen bis 78-Jährigen, Frauen, Männer, Sie haben alles drin. Und dann sehen Sie natürlich schon ganz normale auch Frauen, die eine ganz bestimmte Lust haben, ihre Körperlichkeit, die natürlich so wie bei mir auch unter gewissen Verdachtsmomenten des Alterns steht, da auszutoben, zu erfahren, weil im Zehnkampf natürlich jede Disziplin einen anderen Aspekt des Körperlichen anspricht.
Ich hätte aber Angst, mir beim Stabhochsprung das Genick zu brechen. Das ist ja mörderisch mit so einem Stab.
Naja, ich meine, das Problem mit Ängsten ist, dass es meistens so kommt, wie man sich fürchtet. Bei den gefährlichen Sportarten sind nicht wenige. Manche sind auch unbekanntermaßen sehr gefährlich. Zum Beispiel Wildwasserkajak, wusste ich gar nicht. Mountainbiken, da sterben auch Leute. Es ist natürlich unglaublich wichtig, dass man die Ängste überwindet, weil in dem Moment, in dem man mit den Ängsten den Abhang hinabfährt, wird man stürzen.
Man erfährt in Ihrem Buch wahnsinnig viel über den Sport, also über den eigentlichen Sport und die Grundideen, back to the roots, der Sport als Sport. So sind die Olympischen Spiele aber sehr weit davon entfernt. Da geht es jetzt um die Doping-Diskussion. Da haben wir dieses unbedingte Gewinnen wollen und gewinnen müssen natürlich auch. Wenn Sie die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro verfolgen, bleibt da noch was von diesen Grundideen, von denen Sie uns jetzt erzählt haben?
Nein, aber man muss auch kritisch sagen, dass die Olympischen Spiele von Anfang an ihre selbstgesteckten Ideale überhaupt nicht verwirklicht haben. Das war tatsächlich einerseits schön klingende Propaganda, andererseits sehr früh schon auf den Grundfesten von Kommerzialisierung, von Kolonialismus, von Rassismus. Wieso sollte der Sport auch nicht betroffen sein von den vielen Sünden, die wir in allen anderen Bereichen auf uns laden? Eine Sache muss man natürlich beim Doping schon kritisch anmerken. Wir tun manchmal so, als würden das wirklich nur die Spitzensportler machen. Es ist so, dass gerade in den Bereichen, die etwas mit Kraftsport zu tun haben, leider Gottes auch normale Sportler alles Mögliche schlucken. Denn wir sind natürlich auch inzwischen in einer Epoche, in der die Pharmaindustrie ja allumfassende Angebote für Hinz und Kunst macht und man relativ leicht alles Mögliche sich besorgen kann, das einem dann wieder das Heil verspricht. Da haben wir es ja wieder, ein profanes Erlösungsversprechen. Schlucken Sie nur jetzt diesen Cocktailmix und Sie werden zum Übermenschen.
Sind die Olympischen Spiele damit auch immer ein Abbild der Gesellschaft? So eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, eine kapitalistische Gesellschaft, kann nur diese Art von Olympischen Spielen hervorbringen?
Das ist absolut richtig. Die für mich spannende Frage in dem Buch ist, inwieweit äußert sich das im Breitensport? Inwieweit, und das habe ich durchaus auch gefunden, ist der Breitensport teilweise eine Oase, eine Nische, die nicht so kontaminiert ist?
Abschließende Frage, vermissen Sie denn jetzt eine Sportart besonders oder vielleicht sogar mehrere, nachdem Sie 80 Disziplinen ausprobiert haben?
Ja, ich schreibe am Ende, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, was wird davon bleiben. Ich schreibe am Ende, dass ich ganz neue Sehnsüchte habe und dass ich manchmal im Zug sitze und plötzlich ein ganz starkes Bedürfnis habe zu ringen oder wenn ich dann irgendwie jemanden sehe, der in der U-Bahn irgendwie mit einem Badmintonschläger oder so unterwegs ist, dann kribbelt mein ganzer Körper und ich hätte so Lust, irgendwie mit ihm zu gehen und jetzt erstmal eine Runde Badminton zu spielen. Oder wenn ich einen Fluss sehe, ich kann inzwischen nicht mehr auf den Fluss gucken. Meine Frau hat sich neulich darüber amüsiert, wir waren in Südtirol und ich gucke auf den Fluss und beginne ihn zu lesen, so wie ein Wildwasserkanute das machen würde. Ah, guck dir mal da, da müsste ich durchfahren und diese Kaskade und so weiter. Und also insofern klar, der Blick auf manches verändert sich und die Sehnsüchte sind neu.
Vielen Dank, Ilja Trojanow. Sein Buch heißt Meine Olympiade, ein Amateur, 4 Jahre, 80 Disziplinen. Das ist nicht nur die ideale Vorbereitungslektüre für die Olympischen Spiele, jetzt demnächst in Rio de Janeiro. Das Buch ist auch ein unglaublich spannend zu lesender Ausflug in die Welt des Sports und die Schönheit der Sportarten. Man erfährt da unheimlich viel über die Geschichte der Sportarten auch. Und wenn man es liest, dann, so ist es mir jedenfalls ergangen, dann juckt es immer wieder in Armen und Beinen. Man möchte am liebsten sofort gleich selbst los sportlern.
Also das würde mich sehr freuen, wenn das die Reaktion wäre, weil mit der Lektüre des Buches kann es natürlich, was die sportlichen Ambitionen angeht, nicht getan sein.
Und wir achten auch darauf, den Neoprenanzug richtig herum anzuziehen.
Das ist richtig. Das Problem ist nur, wenn Sie sehr nervös sind, dann vergessen Sie die banalsten und einfachsten Sachen.
Erschienen ist das Buch im Verlag S. Fischer. Es hat 335 Seiten und es kostet 22 Euro. Dankeschön.
Danke Ihnen.